So, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Grüezi miteinander aus der Schweiz, aber ansonsten werde ich den Vortrag in Schriftdeutsch halten, weil ich zwar 10 Jahre jetzt in der Schweiz wohne, aber noch kein Schweizerdeutsch beherrsche. Das ist eine schwierige eigene Sprache. Wenn wir jetzt die ganzen Vorträge gehört haben über die Zeitentwicklung, dann muss uns immer wieder klar sein, dass letztendlich diese Entwicklung, die kollektive Entwicklung, nur dann stattfinden kann, wenn jeder Einzelne, der dieses Kollektiv ja mitbildet, wenn jeder Einzelne also eine entsprechende Entwicklung auch in seinem Leben vollbringt. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen eine Bewusstseinsentwicklung. Ich habe mein Thema genannt Astrologische Tiefengrammatik, ganzheitliche Einblicke in das menschliche Verhalten. Und was auffällt, wenn man Astrologie unterrichtet, ist, dass die Menschen oft Eigenschaften benennen zu Tierkreiszeichen, die im Grunde, wenn man es genau nimmt, zu diesen Tierkreiszeichen nicht gehören. Denn die Tierkreiszeichen selbst beschreiben bestimmte Fähigkeiten und was wir oft vermischen, ist dann die Beschreibung des menschlichen Verhaltens. Fähigkeit und Verhalten sind zwei Paar Schuhe. Zum Beispiel, wenn man über die Jungfrau redet, auch heute bei den Vorträgen haben wir es erfahren, kommt sehr schnell der Begriff der Ordnung auf, wobei die Jungfrau an sich ja nur als Materiezeichen die Fähigkeit besitzt, der Materie anzusehen oder anzufühlen, wozu kann man sie benutzen? Also die Nützlichkeit der materiellen Bedingungen zu erkennen und dann diese materiellen Bedingungen für das eigene zu nutzen, seien es Werkzeuge, seien es Materialien, die wir dann für unseren Schöpfungsauftrag, die jeder Mensch hat, einsetzen können. Das läuft dann unter dem Motto, macht euch die Erde, die Materie untertan, macht sie euch zu nutzen. Gleichermaßen ordnet man der Jungfrau oft das Krankheits-Gesundheitsthema zu. Ich selbst befasse mich sehr stark auch mit Krankheit und Gesundheit, habe allerdings fast nie festgestellt, dass Krankheitserscheinungen, Symptombildungen mit dem 6. Haus oder mit dem Jungfrauprinzip direkt zusammenhängen, es sei denn, es sind Darmerkrankungen. Vielleicht zunächst mal der Begriff der Ordnung. Die Jungfrau ist tatsächlich ein Archetypus, der sehr stark mit der Ordnung verbunden ist. Und das sehen wir dort, wo das Leben stattfindet für den Einzelnen. Das wäre dann im 5. Haus, dort haben wir ja unseren Spielplatz des Lebens. Und dort herrscht Steinbock. Und Steinbock bringt dort das Thema der Ordnung, der Strukturierung, der Konzentration mit hinein und die Jungfrau wird damit wenig Humor entwickeln können, denn für sie ist das Spiel des Lebens im 5. Haus ein ernstes Spiel. Sie glaubt, dort Leistung vollbringen zu müssen. Ich bin auch der Überzeugung, dass in den Krankenhäusern sehr viele Ärzte sind mit einer Jungfrau-Betonung. Das sehen wir aber daran, dass eben im Krankenhaus, das ist das 12. Haus klassischerweise, dass dort der Löwe herrscht und damit ein wesentlicher Verwirklichungspunkt das 12. Haus für die Jungfrau darstellt und das 12. Haus wäre das Heilungshaus, das Heilhaus. Dort wollen wir wieder ganz werden. Dort haben wir das drin stehen, was verloren gegangen ist und was dann, weil es verloren gegangen ist, leidvoll erfahren wird. Und dieses Leid wird dann im 12. Haus, also zum Beispiel im Krankenhaus, versucht wieder zu überwinden. Also dort findet die Heilung statt. Wenn wir den Schützen haben, dann haben wir an sich ein Feuerzeichen und bei dem Schützen haben wir als Feuerzeichen ein geistiges Zeichen vor uns. Es ist also das Feuer des Geistes, der uns die Begeisterung auch schenkt. Und die eigentliche Aufgabe des Schützen ist an sich die geistige Synthese. Das heißt also, er denkt über die Zusammenhänge in der Welt nach und kümmert sich um die Sinnfindung, um Sinnzusammenhänge. Und jetzt ordnet man aber dem Schützen ebenfalls das Reisen zu. Was auffällt, die große weite Welt haben wir ja im 9. Haus und dort herrscht wiederum das Löwezeichen. Das heißt also, der Schütze wird dort eine Alpha-Rolle spielen wollen, wo das Löwezeichen herrscht. Das wäre also unter anderem in der großen weiten Welt, aber auch in der Kirche oder an den Universitäten, an den Lehranstalten. Zwillinge, die an sich von der Fähigkeit her die Bewegungsmöglichkeit des Körpers beschreiben, sozusagen die Verbindung vom seelischen Auftrag hin bis zur körperlichen Tat als Götterbote ist dort der Zwillingsmerkur unterwegs. Dem wird aber sehr stark die Kommunikation zugeschrieben. Und auch dort sehen wir, dort im Feld, wo die Kommunikation stattfindet, herrscht wieder Löwe. Also dort läuft die Verwirklichung des Zwillings. Dem Krebs sagt man ihm normalerweise ja nach, dass er das mütterliche, das fürsorgliche Prinzip ist, das wahrnehmende, das aufnehmende Prinzip. Und hier hat Joffra, ein Maler, ich glaube aus Holland, das Bild dieses Zeichens gemalt. Und dort sehen wir sehr viele, der Griff nach den Schätzen. So, die Werte, die Schätze, die finden wir normalerweise im zweiten Haus eines. Dort haben wir ja den Krebs, also Krebs-Aszendent zunächst mal. Warum ich dort den Krebs-Aszendent immer zeige, also den Aszendent immer nehme, das werde ich noch erläutern. Aber dort sehen wir im zweiten Haus, dort herrscht bei dem Krebs die Sonne. Und deswegen geht es dort sehr stark um das Thema der Sicherheit oder der Ansammlung von materiellen Werten, die dann Sicherheit bieten sollen. Dem ist jetzt eine Linie abhanden gekommen, also beim Steinbock, wenn wir dann oft Recht, Pflicht und Verantwortung. Die Verantwortung, das ist sicher ein sehr zutreffender Begriff für den Steinbock, aber wo ich Probleme mit habe, ist die Verpflichtung. Eine Verpflichtung ist eine Verbindlichkeit, die wir eingehen, die aus der Vergangenheit kommt, die in der Gegenwart sich weiter auswirkt. Und diese Verbindlichkeit, die Verbindlichkeiten, da können wir sehen, die haben wir auch, wenn wir Menschen begegnen, hier im 8. Haus. Dort herrscht bei dem Steinbock eben der Löwe und die Verwirklichung läuft auch hier im Zusammenhang mit Verbindlichkeiten. Verbindlichkeit, die natürlich irgendwann überwunden werden müssen. Vielleicht zum Schluss noch, dem Widder sagt man sehr stark den Willen nach. Ich halte das für auch weniger zutreffend zunächst. Weil der Widder ist die Kraft, über die der Körper verfügt und mit dem wir unsere Taten vollbringen können. Das wäre also sozusagen die Tatkraft. Und der Wille in unserem System repräsentiert aus meiner Sicht eher die Sonne, also die Seele, die zentrale Kraft der Seele. Und da hätten wir jetzt hier im 5. Haus den Löwen herrschen. Das heißt also, das Leben eines Widders ist bestimmt von dieser Willenskraft. Also dort, wo er ein Unternehmen aufbaut, dort ist er auch sehr stark verbunden mit seiner Kraft. Zunächst, wenn wir also den Widder betrachten, dann gehen wir aus von einer Fähigkeit, die Fähigkeit etwas hochzuheben, muskuläre Krafterzeugung zu entfalten, um Taten zu vollbringen, um die Schaufel in die Hand zu nehmen und entsprechend dann einen Graben auszuheben für eine Grundmauer oder je nachdem, was wir damit bezwecken wollen. Und dann das Verhalten eines Widders können wir dann hier sehen, zumindest schon mal im fünften Haus wirkt ein starker, also auf dem Spielplatz des Lebens wirkt ein starker unternehmerischer Wille. Also wenn wir jetzt auf dieses Verhalten eingehen, dann ist es interessant, aus welchen Bausteinen in der Astrologie dieses Verhalten sich zusammensetzt. Und da hätten wir zunächst mal den Tierkreis als Urbild des Astrologischen, als Urgrund des Astrologischen. Und dieser Tierkreis besteht aus 12 Tierkreiszeichen und all diese Tierkreiszeichen beschreiben bestimmte Fähigkeiten, über die ein jeder Mensch verfügt. Man kann sich dann noch einteilen in geistige Fähigkeiten, in seelische Fähigkeiten und körperliche Fähigkeiten. Das zweite Element wäre jetzt die Häuser, das sind die Lebensbereiche, wo dann die entsprechenden Fähigkeiten zum Tragen kommen oder eingesetzt werden. Wenn wir das also zusammenfügen, die Fähigkeiten und die Lebensbereiche, dann haben wir schon einen Großteil des Verhaltens zusammen. Jetzt habe ich dort noch einen Faktor X hingezeichnet. Hier. Hoppla. So. Deutung des Verhaltens könnte man also machen ohne den Faktor X. Dann müsste man aber die verschiedenen Tierkreisfähigkeiten in der erwachsenen, entwickelten Form beschreiben, in der vollendeten Form. Jedoch, wenn wir unser Leben gestalten, sind wir oftmals alles andere als erwachsen. Es kommen zwei andere Formen dazu. Einmal sind wir in unserem Verhalten gehemmt. Und da diese Hemmung natürlich in der Gesellschaft zu relativ wenig Anerkennung führt, versuchen wir diese Hemmung zu kompensieren. Aber jetzt nicht durch die direkte Fähigkeit, sondern wir kompensieren mit einer Fähigkeit, die gesellschaftlich anerkannt ist. Und jetzt kommt dieser Faktor X dazu und dieser Faktor X ist unser Bewusstseinszustand oder wir könnten auch sagen, der Himmel in uns. Die Griechen nannten diesen Himmel in uns Olymp und der Himmel ist nichts anderes als letztendlich unser Bewusstsein. Da oben habe ich den Himmel nochmal eingezeichnet. Der Himmel wird beschrieben von diesen vier Zeichen. Uranos heißt übersetzt ins Griechisch der Himmel. Und bei den Fischen hatten wir die Himmelskönigin und dann hatten wir beim Steinbock den Saturn oder Kronos, der dann dem Uranos die Macht im Himmel abgenommen hat. Und dann haben wir im Himmel noch den Zeus, der jetzt der Herrscher des Himmels ist oder des Olymp ist. Der Zeus hat dann letztendlich den Saturn wiederum entmachtet. Das ist hier nochmal grafisch dargestellt. Oben haben wir den wahren Menschen, das was unser Selbst ausmacht. Und den ungeteilten Menschen, Individualität, kommt ja von diesem Begriff dividere Teilen und das In davor zeigt, das ist etwas Ungeteiltes. Wir könnten es als uranisch auch bezeichnen, ist der ursprüngliche Mensch. Und jetzt haben wir uns aber angewöhnt, diesen ursprünglichen Mensch, das Ungeteilte, zu teilen. Dieser Teilungsprozess wird beschrieben ganz am Anfang von der Bibel und dieser Teilungsprozess ist nichts anderes als der Genuss der Frucht der Erkenntnis und das ist nicht die Erkenntnis generell, sondern lediglich die Erkenntnis von Gut und Böse. Letztendlich eine illusionäre Erkenntnis, denn es gibt weder das Gute noch das Böse, es gibt nur das Göttliche. Nur der Mensch macht aus dem Göttlichen, zerreißt es und teilt es ein in Gut und Böse. Mit dem Guten in ihm, dem scheinbar Guten in ihm, identifiziert er sich und dazu sagt er, das bin ich. Und so entsteht das Ego. Das Ego ist also ein Teil des Selbst, dem ein Teil des Selbst aber fehlt. Und das ist der verurteilte Teil, den C.G. Jung beschrieben hat als Schatten. Also es fallen bestimmte Fähigkeiten in den Schatten durch einen entsprechenden Verdrängungsprozess. Dadurch entstehen unbewusste Ebenen in uns. Und wir wissen, dass diese ganze Erscheinung analog steht zu der Ermachtung des Uranus durch Saturn. Also hier hätten wir das uranische menschliche Wesen und hier haben wir die Entmachtung durch Saturn, der die Macht übernimmt. Und bei dieser Entmachtung ist ein Prinzip entstanden, also die Potenz des Uranus ist ins Meer gefallen. Meer ist ja ein neptunischer Bereich, ein Heilungsbereich, wenn wir so wollen. Es ist also ein Heilmittel entstanden, zunächst Schaum, und dem ist dann die Aphrodite entsprungen. Das wäre auch die Venus Urania oder eben unsere Waage Venus. Was macht die Waage Venus? Sie wird sehr oft als weibliche Seite in uns beschrieben. Ich denke, das trifft die Funktion der Venus nicht gut, denn die Venus besorgt uns das, was eben unbewusst in uns vorhanden ist und stellt das in der Begegnung vor uns, sodass wir sagen können, das, was wir unbewusst in uns tragen, begegnet uns dann wieder im Außen, es stellt sich vor uns und wir können darüber langsam bewusst werden, indem wir erkennen, was für ein Schuft da draußen ist, also wen wir da verurteilt haben oder wen wir da eben eher als Frosch ansehen, denn als wunderschönen Prinzen. Normalerweise erkennen wir das Verurteilte als Frosch, es verbirgt sich aber was Wunderschönes dahinter. So, das ist die Aufgabe an sich der Aphrodite, also das uns zu besorgen, was uns im Bewusstsein fehlt. Und das macht meistens dann auch die Partnerschaftsdynamik aus. Daraus, aus diesem, der Entmachtung des Uranus, haben wir natürlich die Konsequenz, dass also hier diese erwachsene Fähigkeit, die in der Sphäre der Liebe gelebt werden kann, jetzt fällt. Das Verschwinden der Liebe wird dann, drückt sich aus in einer ungeheuren Angst, die auf dem Menschen lastet, auf der menschlichen Existenz. Und diese Angst ist sozusagen die Grundlage jeder Neurose, wenn wir so wollen. Die Märchen sprechen jetzt nicht von neurotischer Situation, sondern von einer verzauberten Situation. So, zunächst, wenn wir jetzt unsere Fähigkeit blockieren, weil wir sie verurteilt haben oder sie von außen in der Erziehung verurteilt wird, dann geraten wir in die Hemmung. Wir sind sozusagen wie das neugeborene Kind, deswegen spricht man hier von der Kindrolle. Und dann versuchen wir aus dieser Hemmung herauszukommen in eine Kompensation. Also wenn das Kind kein Geld besitzt, also mausarm ist, dann versucht es irgendwann im Laufe des Lebens zu Reichtum zu kommen, um eben sein Wertedefizit auszugleichen, zu kompensieren. Wenn wir jetzt starten mit dem Aszendent, der Aszendent beschreibt ja immer die Fähigkeit, die im Vordergrund unserer Persönlichkeitsentwicklung steht. Das kann also eine seelische Fähigkeit sein, also unsere Persönlichkeitsentwicklung zentriert sich auf das Seelische, oder es kann eine körperliche Fähigkeit sein oder es kann eben auch eine geistige Fähigkeit sein. Hätten wir Schütze-Aszendent, hätten wir es eben mit die Auseinandersetzung bei der Persönlichkeitsentwicklung mit einer geistigen Fähigkeit. Zudem ist der Aszendent nicht nur ein Punkt in dem Horoskop, sondern vom Aszendenten ist es abhängig, wer herrscht über das zweite Haus, wer herrscht über das dritte Haus, wer herrscht über das vierte, fünfte und damit welche Fähigkeit wird im sechsten Haus eingesetzt, welche Fähigkeit wird im siebten Haus eingesetzt und so weiter bis hin zur Fähigkeit, die wir im zwölften Haus einsetzen. Und so könnten wir sagen, das ist dann nicht, sind dann nicht nur einfache Häuser, sondern es ist einfach das zweite Haus der Jungfrau, das dritte Haus der Jungfrau. Und so können wir eine sehr tiefgehende Beschreibung des jungfräulichen Verhaltens hier mit leisten. Wir beschreiben also damit die Jungfrau in allen Lebenslagen und wir starten mit der Jungfrau. Und bei der Jungfrau fällt auf, dass wir der Jungfrau eben dieses enorme Ordnungsbedürfnis zuweisen und das erkennen wir dann sehr schön daran, dass der Steinbock sozusagen das ganze Spiel des Lebens auf dem Spielplatz des Lebens bestimmt. Das ist also getragen von Leistung und von einer sehr starken Ernsthaftigkeit. Also das Jungfraukind wird dann schon früh in seiner Kindheit nicht spielen dürfen, sondern es wird Verantwortlichkeiten übernehmen müssen. Und wenn es spielt, dann muss das Spiel auch ein Ziel haben, nämlich der, der da spielt, der muss gewinnen. Es tritt also im Spiel mit anderen Kindern dann hier eine gewisse Konkurrenz auf und die Jungfrau, wenn sie verliert, hat das Gefühl, sie hat etwas falsch gemacht und ihr Anliegen ist es, immer alles richtig zu machen. Wir haben also die Grundverzauberung liegt immer hier in diesem Steinbockbereich, denn der Steinbock suggeriert, es gäbe Gutes oder Böses, es gäbe Richtiges oder es gäbe Falsches. Dabei gibt es immer nur das, was es gibt, alles, was es gibt, das können wir gerade über die Astrologie sehr schön erkennen, ist sinnvoll, dass es es gibt, denn das besorgt uns die Erfahrungen, die wir brauchen für unsere Bewusstseinsentwicklung. Und diese Erfahrungen, die wir brauchen, sind eben nicht nur Jux und Tollerei oder nur Zucker, und, sondern sind auch oft sehr leidvoll. Buddha hat sowieso das Leben beschrieben, das Leben ist Leid und nicht unbedingt immer Freude. Ich denke, es muss aus beidem bestehen. Natürlich kann mit zunehmender Entwicklung die Freude immer mehr werden. Und damit das Leid langsam überwunden werden. Aber das, was Leid verursacht, ist zunächst mal unsere Bewusstseinshaltung. Wir müssten etwas richtig tun. Gerade auch, wenn wir an die Beratungen denken, dort kommen Leute zu uns oder zu mir, die dann sagen, da habe ich sicher etwas falsch gemacht, wie könnte ich das jetzt richtig machen? Was muss ich dazu tun? Und da wäre meine erste Antwort, es gibt gar nichts Falsches, was du getan hast. Es hat es noch nie gegeben und es wird es auch nie geben. Alles, was du getan hast, war etwas Notwendiges. Und da ist es eben wichtig, dass derjenige das auch versteht. Warum? Was soll denn da als Not gewendet werden? Der Jungfrau sagt man zudem nach, dass sie eine gute Buchhalterin sei. Auch das kann man hier wunderbar erkennen. Wenn wir ins zweite Haus gehen, dann hätten wir dort den Bereich des Besitzes, des Geldes und dort herrscht die Waage. Das bedeutet also, dass die Jungfrau immer dafür sorgen wird, dass auf der einen Waagschale, das ist das Einkommen, und die andere Waagschale wäre die Ausgaben, dass das immer in Balance gehalten wird. Insofern interessiert sie sich für Buchhaltung. Das Problem der Jungfrau ist, wenn sie es in der verzauberten Form lebt, die Verzauberung kommt dadurch auf, dass sie sich überlegt, wie werde ich zu einem guten Menschen? Was muss ich tun mit meiner Jungfraufähigkeit, dass andere sagen, wow, ein guter Mensch läuft dort herum. An sich ist das das Schlimmste, was einem passieren kann, aber wir alle streben danach, dass die anderen uns gut finden. Das ist in der Astrologie im Vortrag genauso, man strengt sich an, das ist aber letztendlich unser großer Fehler. So, was macht jetzt die Jungfrau aus der Fähigkeit, den materiellen Bedingungen anzusehen, wo kann man sie zu nutzen? Sie macht sich selbst zu einem nützlichen Gegenstand, sie macht sich sozusagen zur Dienerin. Dienerin wäre nicht schlecht, wenn die Dienerin dem eigenen Selbst dient, bei der Selbstverwirklichung. Dann wäre es ja okay, oder bei dem göttlichen Auftrag, den wir auf die Erde bringen sollen. Aber wenn sie jetzt sich zur Dienerin anderer Herren macht, dann ist sie sozusagen in der Verzauberung. Und dann wird das Leben eben dort anstrengend, leistungsbezogen. Und dort, wo dann die Arbeit geleistet wird, dort herrscht dann Wassermann, sodass wir dann unter den Jungfrauen oftmals die Leute finden, die dort an sehr viel Stress leiden im Arbeitsbereich. Der Jungfrau gibt man zudem analytische Fähigkeiten. Analyse hat etwas mit Verstand, mit Zusammenhängen erkennen zu tun. Und diese Jungfrau ist sozusagen identifiziert mit der geistigen Fähigkeit Schütze, mit der geistigen Synthese. Und es ist praktisch überflüssig noch zu erwähnen, auch aus diesen ganzen Herrschaftsverhältnissen ergibt sich natürlich auch, in welcher Familie eine Jungfrau inkarniert, was sie also von der Familie erwartet, sozusagen eine Familie, die es entweder mit einem sehr starken Glaubenssystem zu tun hat oder eben philosophisch oder Bildungsbürger sind. Wenn eine Dienerin in eine Besprechung geht, die Besprechung ist in drei, dann ist im Grunde die Besprechung nichts anderes als die Mitteilung, das und jenes erwarten wir von dir, Dienerin. Und diese Erwartungen, die dort in der Besprechung aufkommen, das zeigt der Skorpion sehr gut. Also dadurch, dass man sich hier entscheidet, anderen zu dienen, fällt man hier die Seele sozusagen aus der Selbstbestimmung und der Fremdbestimmung anheim. Die ganzen Besprechungen sind dann Besprechungen von vielleicht Plänen, denn die Jungfrau ist auch die Betriebswirtschaftlerin, wenn man so will. Der Jungfrau sagt man nach, dass man sie nicht überraschen kann. Wir haben hier Fische über sieben herrschen, das heißt also eine sehr starke Angstkomponente oder auch sensible Komponente, die sie im Bereich der Begegnung hat, und sie spürt dann deutlich, wenn ein Blick auf ihren Rücken landet, dann dreht sie sich um, sie erkennt das, sie fühlt das. Ja, wenn wir den Schützen in allen Lebenslagen beschreiben wollen, dann hätten wir da den menschlichen Archetypus des Priesters oder jemand, der geistige Zusammenhänge verkündet. So, und wenn wir jetzt den Priester dort beschreiben wollen, dann wird es klar, dass die Kirche relativ konservativ sein muss in der verzauberten Form. Das heißt also, der Wert, den sich der Priester gibt, bekommt er aus dem Gutsein und eben aus dem Nicht-Böse-Sein. Er wird also, je mehr Autorität er entwickeln kann, desto mehr Eigenwert wird er in sich spüren. Ganz abgesehen davon hätten wir hier auch den Franziskus oder den neuen Papst, Franziskus I., denn das sind die Leute, die mit dem Geld oder mit dem Besitz sparsam umgehen, also ein Sparsamkeitsgelübde ablegen. Priester haben die Eigenschaft, dass sie den Menschen etwas verkünden, und es ist hinlänglich bekannt, dass die Schützen eine gewisse Arroganz des Wissens entwickeln, und diese Arroganz bewirkt dann im dritten Haus, dass sie das Gefühl haben, sie stehen über dem Rest der Welt. Also sie sind etwas Besonderes, Herausgehobenes, und deswegen lassen sich eben in jeder Verkündungsstätte, das wären dann die Kirchen, eine Kanzel bauen, und von dieser Kanzel dann herab, von oben herab, verkünden sie dann das, was sie zu sagen haben, und das steckt praktisch hier in diesem dritten Haus wunderbar drin, mit dem Uranus, der Uranus in der verzauberten Form natürlich. Wenn wir das vierte Haus betrachten, dann kommen wir zu einem weiteren Rätsel. Normalerweise ist ja das vierte Haus unser Wurzelgrund. Und wenn ich was verkünden will, vielleicht aus der geistigen Welt etwas verkünden will, dann muss ich einen Zugang haben zu einer höheren geistigen Dimension. Und diese Basis der priesterlichen Verkündigung ist also das Zeichen Fische. Wir könnten es mit dem Tempel von Delphi vergleichen beispielsweise, wo im äußeren Bezirk der Priester agiert hat und im Allerheiligsten saß dann die Pythia, die Empfängliche, die dann die Visionen empfangen hat. Also könnte man sagen, hier hätten wir dann die hohe Priesterin oder die Empfängliche, das wäre dann in dem christlichen Glauben die Maria, die sähe sie hier. Nur hat der Priester es geschafft, diese Maria, in diese Maria kein Vertrauen mehr zu geben, also die weiblichen Priesterinnen im Zentrum des Ganzen abzuschaffen. Sie existiert jetzt nur noch hölzern meistens. Und gleichzeitig wirkt sich das natürlich auch auf die Lebenshaltung des Schützen oder des Priesters aus. Er macht bestimmte Erfahrungen mit einer Familie. Normalerweise erwartet er, dass er jetzt in eine Familie hineingeboren wird, die ihm das Paradies, also die erlöste Situation bieten können, die Urheimat, wenn wir so wollen. Wasser ist ja ein Element unserer Heimat, da hätten wir die Heimat heutzutage, das war mal unsere frühere Heimat und das ist die Urheimat, das Paradies. Und jeder Priester, der natürlich hier auf eine gewisse Strenge und auf ein starkes Urteil setzt, findet diesen Neptun dann in sehr verzauberter Form wieder und das bildet sich dann auch in der Kirche, in der Familie entsprechend ab. Die Schützegeborenen finden sich dann in einer Familie wieder, wo sie das Gefühl haben, nicht hineinzugehören. Das ist nicht ihre Familie, sie gehören nicht dazu. Das gibt eben jetzt Fische. So, man könnte also sagen, sie haben gar keine Familie. Und deswegen machen die Priester da aus diesem Ganzen eine Tugend. Sie sagen, wir haben keine Familie, wir leben im Zölibat. Also die innere Begründung für das Zölibat hätten wir direkt hier im verzauberten Tierkreis und können sie dort erkennen. Bevor wir diesen ganzen Rundgang machen, wenden wir uns noch einem anderen Zeichen zu, zum Beispiel dem Zeichen der irdischen Liebe, das wäre die Waage, und hier beschreiben wir die Liebe in allen Lebenslagen oder eben die Waage in allen Lebenslagen. Ich habe dorthin geschrieben, der Liebhaber, denn die Waage ist schließlich ein männliches Zeichen und die meisten machen aber eine Liebhaberin daraus. Also, was müsste ein Liebhaber machen? Was müssten wir in der irdischen Liebe tun, damit tatsächlich dieses Gleichgewicht zwischen Ich und Du, zwischen Mann und Frau sich auch herstellt? Wir müssten einen Lebensstil entwickeln, in der beide ihre Selbstbestimmung behalten. Die Kommunikation unter Liebenden sollte getragen sein von Verständnis und Toleranz. Wenn wir tatsächlich hier die Harmonie erzeugen wollen, dann müssen wir davon ausgehen, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist. Und im Liebesspiel, das hätten wir dann im fünften Haus, sollte jeder seine Originalität einbringen. Dann wird das Liebesspiel etwas sehr Prickelndes. Sie wissen ja, oft ist der Wassermann-Ersatz zum Beispiel bei dem Wein der Sekt oder der Champagner. Das Prickelnde, das ist das Uranische. Also Leute mit Uranus-Mond trinken gerne prickelndes Wasser oder eben prickelnden Champagner, je nachdem, was sie sich so leisten können. So, und im sechsten Haus, da wäre jetzt das, wo wir verführt sind, dem anderen uns anzudienen, und dort herrscht jetzt Fische, und dort heißt es dann, bleibe einfach du selbst, diene dir selbst, dann wird die Liebe gelingen. Was machen wir aber genau? Wir machen genau das Gegenteil. Wir sagen, wir verlieben uns und dann versuchen wir dem Geliebten unseren Wert zu beweisen, indem wir in seine braunen Augen schauen und dort eben gucken, was erwartet er von uns. Ne? Und dann bringen wir jedes Opfer, um die Erwartung des anderen zu erfüllen und damit begeben wir uns sofort in eine entsprechende Fremdbestimmung. Der andere bekommt Macht über uns und wir müssen dann das erfüllen, was er erwartet. Im dritten Haus, wo es ja ausgewogen zugehen sollte in der Unterhaltung, da sagt sich der Schütze, ich habe vieles zu erzählen und es wäre schön, wenn ich den Partner überzeugen könnte. Und er beginnt zu reden und zu reden und zu reden und damit wird das Reden dann eine Einbahnstraße. Also dort hätten wir, der eine erzählt viel und der andere wenig. Und das, um was es wirklich dann geht, ist dann nicht das Verstehen des anderen und das Tolerieren des anderen, sondern wir teilen unser Verständnis, also unsere katholische oder evangelische oder islamische Überzeugung dem anderen mit und sagen, so musst du auch werden. Wir denken zudem, die Basis der Liebe wäre, wenn wir uns schon lieben, verlieben, die gegenseitige Verantwortlichkeit. Ich bin also für die Geliebte verantwortlich, die ist für mich verantwortlich. Und damit machen wir natürlich ich, die Geliebte, zum Kind, denn ich bin ja der große Verantwortliche, ich bin ja der Elternrollenspieler und umgekehrt macht sie mich zum Kind, denn sie ergreift die Verantwortung für mich und will also auch in die Elternrolle hinein. Sodass es dann hier in diesem Bereich zu Hause, wenn wir so wollen, zu einer Konkurrenzsituation kommt. Also die weibliche Waage wird hier sehr stark identifiziert sein, einmal mit der Strenge und dann da oben wird die weibliche Waage sehr stark sich identifizieren mit der gesellschaftlichen Norm, also mit der Anerkennung in der Gesellschaft. Sie wird also ein anständiges Wesen sein. Und jetzt braucht sie natürlich den Ausgleich, denn je anständiger sie wird, desto mehr fällt natürlich der Wassermann in die Hemmung. Also wird sie sich interessieren für einen uranischen Partner. Ich denke da zum Beispiel vom Winde verweht, da gab es doch diesen Clark Gable, der ist doch da, das war doch ein Stück ein Uranier, der dann zu einer etwas illustren Frau gekommen ist. So, das heißt, sie sucht sich einen Abenteurer. Und der Abenteurer, was macht er? Ja, alles, was vorne verboten ist, was an sich verboten ist, wird der an Grenzüberschreitungen dann für diese Frau machen. Und daraus ergibt sich natürlich ein totaler Konflikt zwischen Grenzüberschreiten und Grenzen einhalten. Wenn also die Waage jetzt alleine ist, wird sie zwar das Abenteuer wollen, aber innen drin ist sie mit den Verboten identifiziert und damit wird sie nie zu einer Entscheidung kommen, was tue ich eigentlich jetzt tatsächlich. So, im sechsten Haus ist es natürlich auch problematisch, denn wenn ich hier die Verantwortung übernehme, kann ich das Prinzip als Helfen leben und dann hat man alle Hände voll, eben dem anderen zu helfen. So, diese Darstellung sollte zeigen, dass wir wunderbar aus diesen Anordnungen sozusagen die Waage in allen Lebenslagen beschreiben können, den Skorpion in allen Lebenslagen beschreiben können, also das Verhalten eines Skorpions sehr stimmig ableiten können, mit allen psychologischen Bezügen. Also hier hätten wir dann den Vater letztendlich, einen Elfthäusler und die Mutter eben in der Achtung, dass sie alles in der Versorgung der Kinder richtig macht, so wie es die Gesellschaft vorschreibt. So kann man das dann beschreiben und das kann man mit allen 12 Zeichen da machen und damit ein recht stimmiges Verhalten beschreiben. Darüber hinaus kann man das System benutzen, also wenn man jetzt ein Buch schreiben will über die Sexualität, mal gucken, wann die kommt. Sexualität, da wird man das Ganze auf Skorpion stellen, denn meiner Auffassung nach ist die skorpionische Energie die Urkraft, die treibende Kraft in der Sexualität und dann könnten wir dort eine ganzheitliche Abhandlung über das sexuelle Verhalten schreiben. Man kann sogar rückwärts durch den Tierkreis gehen, denn wenn in uns ein sexueller Impuls aufkommt, dann gehen wir auf die Suche nach einem Ergänzungspartner sozusagen, der uns dann im Zusammenspiel nützlich ist. Und dann ergibt sich dieses sexuelle Spiel mit entsprechenden Dingen. Und so kann man durch das Ganze durchgehen und eben auch über die Sexualität eine Abhandlung schreiben oder über die Politik. Da Politik würde man dann eben auf Steinbock Aszendent stellen. Oder die Erlösung, die Heilung, wenn man über die Heilung schreiben will, dann stellt man eben Fische an den Aszendenten. So, das wäre ein kleiner Einblick in diese tiefen Grammatik. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen. Ich möchte etwas nachholen, was ich am Anfang nicht gemacht habe, weil es war so hektisch da. Herzliche Gratulation dem Österreichischen Astrologenverband. Ich wünsche Ihnen natürlich weitere 10 erfolgreiche Jahre mit einer sehr tüchtigen Leiterin an der Spitze. Irgendwann wird sich vielleicht auch mal verändern, aber viel Glück und Erfolg.